sagen, ich freue mich auch, dass ich zusammen mit meiner Frau bei euch sein kann. Ich bin auch froh, dass die Kinder mir diesen Teil mit dem Muttertag abgenommen haben. Das Einzige, was diese Predigt zu einer Muttertagspredigt macht, ist das, dass sie am Muttertag gehalten wird. Heute Morgen ist es mir brennend heiß gekommen. Heute ist ja Muttertag. Eigentlich habe ich mir was ganz anderes vorgenommen. Nämlich euch noch den zweiten Teil von dieser kleinen Reihe, die Sprüche, erinnere mich an Jesus, mit euch durchzudenken. Manchmal hören wir ja was oder wir sehen was und das erinnert uns an jemand anders. Also manchmal, wenn ich nach Memmingen komme, dann begrüßen mich die Leute als Xaver. Vielleicht kennen manche den Xaver Riedmüller und ich sage dann immer, na, ich bin der Xaver ohne Narbe, weil der Xaver, der hat hier so eine Narbe am Kinn. Aber irgendwie, die Leute sehen mich und erinnern sich an ihn. Und so geht es uns auch mit den Sprüchen, so ging es mir mit den Sprüchen. Beim Lesen gibt es immer wieder mal so Verse, die mich wirklich an den Herrn Jesus erinnern. Und das letzte Mal haben wir uns bereits einige angeschaut. Warum erinnern sie uns? Weil der Herr Jesus der Einzige ist, der diese Verse, diese Wahrheiten aus dem Buch der Sprüche in vollkommener Weise in seinem Leben umgesetzt hat. Und er sagt auch, das Wort Gottes sagt auch, dass wir ihn nachahmen sollen, dass er uns ein Beispiel gegeben hat, das wir nachahmen sollen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6. Wir sind schuldig, selbst auch so zu wandeln oder zu leben, wie er gelebt hat. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, Sprüche 1, Vers 5. Da heißt es, der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Und wir haben gesehen, der Herr Jesus, obwohl er Gott ist, obwohl er die Weisheit in Person ist, als Mensch hat er doch irgendwie gelernt. Wir sehen das im Tempel, als er sich mit den Schriftgelehrten unterhält. Wir sehen das, dass er sich seinen Eltern unterordnet, dass er zunahm an Weisheit. Und was für ihn gilt, das gilt schon mal auch für uns. Ja, wir sollen an Weisheit zunehmen. Sprüche 23, Vers 22 haben wir uns angeschaut. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Das wäre jetzt ein Muttertagspredigt. Ja? Aber das war das letzte Mal. Und auch der Herr Jesus, er hat seine Eltern geehrt. Ja? Er hat sich ihnen untergeordnet, als er noch zu Hause bei seinen Eltern gewohnt hat. Aber er hat sie auch geehrt. Wir sehen das an dieser Szene am Kreuz, als er sich um seine Mutter kümmert, sie praktisch dem Johannes anbefiehlt und sagt, siehe deine Mutter. Sprüche 28, Vers 7. Wer das Gesetz befolgt, ist ein verständiger Sohn. Und der Herr Jesus war ein solcher Sohn. Nicht nur der Sohn seiner irdischen Eltern, in Anführungszeichen, sondern auch der Sohn seines Vaters. Und er war Zeit seines Lebens immer gehorsam. Und wir wissen, dass das Gehorsam auch für uns nicht immer einfach ist. Und doch ist es etwas, wozu wir immer wieder aufgefordert sind in seinem Wort, dass wir gehorsam sind, auch wenn es mal schwer ist. Und zuletzt haben wir uns noch angeschaut, Sprüche 4, Vers 25. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Der Herr Jesus, er hat es gemacht. Er war irgendwie entschlossen. Er hatte eine Mission. Und er hat sich doch nichts von dieser Mission abhalten lassen. Weder von den vielen Menschen, die von ihm Heilung erwartet haben, noch von seinen Widersachern und Feinden, noch von Entmutigung, denk mal an die Entmutigung, die er selbst von seinen Jüngern immer wieder erfahren hat oder auch von Judas. Er war entschlossen und auch wir sollten entschlossen unseren Weg mit dem Herrn Jesus durchs Leben fortführen. Ja, welche Verse erinnern uns noch an Jesus? Natürlich gibt es ganz viele und auch heute wieder ein Blumenstrauß verschiedener Themen. So sind die Sprüche halt. Jesus tat Gutes. Sprüche 3, Vers 27. Da heißt es, versage keinem Bedürftigen eine Wohltat, wenn es in deiner Macht steht, sie zu erweisen. Versage keinem Bedürftigen eine Wohltat, wenn es in deiner Macht steht, sie zu erweisen. Und das ist gar nicht so einfach drüber. Also ich möchte mal mit euch drüber nachdenken. Für mich ist das ein schwerer Punkt drüber zum Predigen. Versage keinem Menschen eine Wohltat. Beim Herrn Jesus sehen wir das. Wir sehen das, also Petrus sagt das mal, im Rückblick auf das Leben des Herrn Jesus, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus war der, der umherging und Wohltat. Also wenn man das Leben mancher Menschen anschaut, die ziehen eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Beim Herrn Jesus war es genau das Gegenteil. Ja? Er zog eine Spur des Segens, des Wohltuns hinter sich her. Denk mal an die Szene, als ein Hauptmann kommt und sagt, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Ein Aussätziger kommt und wendet sich an ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da Jesus sagt, ich will. Natürlich können wir das jetzt, fällt uns schwer, ja, außer wenn wir Ärzte sind, Leute zu heilen. Und auch Ärzte können nicht alles heilen. Wir können auch keine Toten auferwecken. Und trotzdem werden wir aufgefordert, im Wort Gottes Gutes zu tun. Ich möchte euch nur erinnern an Titus Kapitel 3, Vers 8. Das Wort ist gewiss, schreibt Paulus an Titus, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben gekommen sind, und das sind die meisten von euch hier, vermute ich mal, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Denn das ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, was ist das Problem? Also ich glaube, ich bin sehr vorsichtig, wenn es um das Weitergeben von Geld oder so geht. Wie geht's dir, wenn du in der Fußgängerzone, ich vermute mal, das ist genauso wie in Kempten wie in Memmingen, an einem Bettler vorbeigehst? Was gehen dir für Gedanken durch den Kopf? Nein, denk mal, wenn ich dem jetzt Geld gebe, was macht der wohl damit? Der setzt es in Alkohol um oder so. Ich fördere seinen Lebensstil. Sind das berechtigte Gedanken? Ja, ich fürchte schon, ja, in vielen Fällen zumindest, oder? Oder bei uns kommt jedes Jahr eine Frau, sie sagt, sie ist aus Rumänien, klingelt an der Tür und zeigt uns jedes Jahr das gleiche Bild. Da ist eine Flut dargestellt, eine Überschwemmung, ja? Das ist jedes Jahr das gleiche Bild. Und das zeigt sie auch, wenn gerade Trockenheit in Rumänien war, ja? Und du weißt eigentlich, in der Früh um 7:30 wurde diese Frau ausgesetzt, um die Ecke von einem Sprinter, ja, da sind dann verschiedene Leute ausgeschwärmt und die gehen einfach die Nachbarschaft ab und klingeln überall und sammeln Geld ein. Wir haben denen nie Geld gegeben. Einmal waren sie bei uns beim Essen, gell? Frau und ein Kind, zwei Kinder. Naja, also so hungrig waren die jetzt nicht, ja. Das ist schwierig, oder? Und was ist die Folge bei mir? Ich schaue meistens weg. Das ist schon eine Spannung, oder? Also hier heißt doch, versage keinem Bedürftigen eine Wohltat, wenn es in deiner Macht steht, sie zu erweisen. Ja, was machen wir jetzt da? Eigentlich kann ich ja. Ich könnte ja dieser Person Geld geben. Wir merken, das ist irgendwie schwierig. Und manchmal denke ich auch, dass ich zum Beispiel meine Frau öfter mal schon gebremst habe, sie ist eher mal bereit, dass sie spontan irgendwie was Gutes tun möchte. Ich bin immer sehr, sehr kritisch. Ich möchte euch vorlesen, was ich in einem Andachtsbuch gelesen habe. Dem Autor ging es genauso und vielleicht hilft uns diese Geschichte ein bisschen. Er schreibt, als sie in die U-Bahn schlürfte, wollte ich wegschauen. Sie war alt und trug zerlumpte Kleidung, die sie vor dem bitteren Winterwind schützen sollte. Die Frau nahm den nächstgelegenen Sitzplatz ein, die Schultern zusammengezogen, gegen die Kälte und die Augen gesenkt. Ihre weißen, rissigen, knochigen Hände umklammerten ein abgenutztes, altes Tuch ganz fest. Ich beobachtete sie mit Bewunderung, aber auch mit Mitleid. An der nächsten Haltestelle schritt ein energiegeladener junger Mann selbstbewusst in den Zug. Er strotzte nur so vor Gesundheit. Seine Kleidung war schick, sein Haar makellos, sein Schritt elegant. Auch er sah das stille Elend dieser Frau. 3 Haltestellen später, als der Zug langsamer wurde, glitt er an ihr vorbei und ging zur anderen Tür und verschwand im Tunnel. Auf ihrem Schoß lagen seine braunen Lederhandschuhe. Ich weiß nicht, ob dieser Mann an Christus gläubig war oder nicht, aber ich weiß, er sah ihre Not und er reagierte mit Mitgefühl, während ich einfach nur dagesessen war. Mir wäre es niemals in den Sinn gegeben, ihr meine Handschuhe zu geben, aber dieser junge Mann hatte auf eine Art und Weise Mitgefühl gezeigt, das ich nie vergessen werde. Diese Art von Mitgefühl, die mich an den Herrn Jesus erinnert, die ihn dazu bewegte, zum Beispiel 2 blinde Männer in der Nähe von Jericho zu heilen. Und das Mitgefühl, das ihn dazu bewegte, sein eigenes Leben am Kreuz zu geben. Und der Autor schließt mit den Worten: Wir wollen dem Beispiel unseres Herrn Jesus folgen, indem wir Menschen in Not die Hand reichen und ihnen Hoffnung geben. Jemand hat mal provokativ an eine Kirchenwand geschrieben: Du kannst nicht am Sonntag einen Obdachlosen anbeten, wenn du am Montag achtlos an Obdachlosen vorbeigehst. Sehr provokativ, ja. Und wir wissen, das Thema ist nicht einfach, aber ich denke, wir müssen wahrscheinlich nochmal hinterfragen, wie wir manchmal reagieren. Und wir sollten mit dem Herrn Jesus unterwegs sein. Ich glaube, er kann uns zeigen, was in einer bestimmten Situation angebracht ist. Ob Geld, ob Essen, haben wir auch schon gemacht irgendwie, ja. Oder ein gutes Wort. Der Herr Jesus hat es auf jeden Fall uns vorgemacht. Er ging umher und tat Gutes. Versage keinem Bedürftigen eine Wohltat, wenn es in deiner Macht steht, sie zu erweisen. Frag mir doch den Herrn, was möchtest du, dass ich tue? Heute vielleicht, wenn du von einer Not weißt. Jesus sprach die Wahrheit, der nächste Punkt. Sprüche Kapitel 8, Vers 7. Die Weisheit spricht: Wahrheit verkündet mein Gaumen und ein Greuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. Wahrheit verkündet mein Gaumen und ein Greuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. Ich glaube, letzte Woche gab es schon eine Predigt über die Zunge, ist das richtig? Schau, was ich alles weiß, gell? Und ihr seid sicher schon immer noch betroffen davon. Und das kann ich auch gut verstehen. Hier geht es auch um die Zunge, aber es geht im Speziellen um die Wahrheit. Wenn wir an den Herrn Jesus denken, dann wissen wir, dass er immer die Wahrheit gesagt hat. Über uns Menschen heißt interessanterweise, oder wenn Gott sich vergleicht mit uns Menschen, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Lustig, gell? Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Also Gott durchschaut, sucht das ganze Universum durch und sagt, jetzt suche ich mal nach einem guten Vergleich, wo ich sagen kann, das ist jetzt typisch Lügner, ja? Und er findet den Menschen, ja? Wir sagen, haben auch Vergleiche, ja? Ist doch nicht wie ein Schwein, ja? Aber lügt doch nicht wie ein Mensch, sagt Gott. Und es gibt tatsächlich so Studien, die sagen, dass ein Mensch 1 bis 2 Mal am Tag lügt. Manche andere sagen bis zu 5 bis 6, 7 Mal, ja? Kommt wahrscheinlich darauf an, was man darunter versteht, ja? Manchmal verstehen wir es ja auch, Lügen ganz nett zu verpacken. Oder bestimmte Sachen nicht als Lüge zu definieren. Über den Herrn Jesus heißt es, dass er immer die Wahrheit gesagt hat. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, Offenbarung 3, Vers 16. Gegenüber Pilatus sagt er: Ich bin dazu gekommen und dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Der Herr Jesus sagt niemals irgendwas Unwahres, was Böses, was Falsches, was Verschlagenes, er ist absolut vertrauenswürdig. Aber auch wir Christen haben es manchmal nicht so mit der Wahrheit. Man erzählt sich die Geschichte von einem Pastor, der mal am Sonntag von der Kanzel gesagt hat, also nächste Woche möchte ich über die Sünde der Lüge predigen. bitte schaut euch im Vorfeld Markus Kapitel 17 an. Lest es alle durch. Und in der folgenden Woche sagt er, wer von euch hat Markus Kapitel 17 gelesen? Die ganze Reihe von Händen geht hoch, ja. Und dann sagt der Pastor, ja gut, Markus hat nur 16 Kapitel. Ich möchte jetzt damit fortfahren, über die Sünde der Lüge zu predigen. Was ist Lüge, ja? Wie geht's dir? Gut. Ist das eine Lüge? Ja, was wollen wir damit vermeiden? Wir wollen vermeiden, dass du irgendwie in eine große Diskussion kommst. Dir geht's vielleicht gar nicht gut, ja, aber du möchtest jetzt irgendwie ausbreiten, dass es dir so schlecht gibt und was dir das Leben so schwer macht. Manchmal schmückt man die Wahrheit auch etwas aus, ja. Also nicht nur bei Stories, wie groß der Fisch war, den man gefangen hat, sondern wir versuchen auch manchmal uns selber vielleicht etwas vorteilhafter darzustellen, als wir eigentlich sind, ja. Lassen Sachen weg, um irgendwie uns selber in einem guten Licht dastehen zu lassen. Was sind die Herausforderungen? Na gut, die Herausforderungen ist zum Beispiel, wenn du eine OP vor dir hast und der Anästhesist fragt dich nach deinem Gewicht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich, man sagt ja, die Frauen, die haben da irgendwie mehr Bewusstsein, aber ich muss ja echt gestehen, ich habe ja alle 2 Jahre oder 3 Jahre inzwischen bei meinem Hausarzt so diesen TÜV-Termin. Und es ist für mich schon immer irgendwie Ermutigung, dass ich mit dem Gewicht vorher ein bisschen runterkomme. Ja? Und dann ist ja schon die Frage, ob man auf- oder abrundet. Ja? Also da könnte es sein, dass wir irgendwie nicht so ganz mit der Wahrheit raus wollen. Oder wenn bei Aldi, Lidl oder Co. irgendwie du zu viel Wechselgeld rauskriegst, dann ist auch irgendwie die Entscheidung immer, was machen wir jetzt? Wenn du was kaputt machst. Also irgendwie, was ist die erste Reaktion? Unter den Teppich kehren oder so, ja? Das ist auch irgendwie Wahrheit. Was machen wir damit? Also ich weiß heute noch, ich bin einmal, man sollte ja nicht in eine Behindertentoilette gehen, ja, als wenn man nicht behindert ist, aber das war dann irgendwie so, ich bin in einer Behindertentoilette drin gewesen und irgendwie habe ich auf den falschen Knopf gedrückt, dann ist so ein Alarm losgegangen. Ich sage, das war total peinlich, ja. Das war total peinlich und ich wusste nichts anderes als, also ich habe jetzt einen roten Kopf, ja, nichts wie weg und dann sind die Leute zusammengeströmt, weil sie dachten, da ist irgendwie was passiert. Da war natürlich niemand mehr drin, gell? In so Sachen ist es wirklich, so Situationen ist es schwierig, die Wahrheit zu sagen. Der Herr Jesus hat die Wahrheit gesagt und ich denke, gerade im Umgang miteinander müssen wir aufpassen, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Alles, was du sagst, sollte wahr sein, aber du musst nicht immer alles sagen, was du als wahr empfindest, oder? Wie schaust denn du halt wieder aus? Ja? Oder hast du zugenommen? Ja? Wir wissen schon, solche Sachen können verletzen. Die Schrift sagt uns, wir sollen die Wahrheit reden in Liebe. Wir müssen nicht immer alles sagen, was wir als wahr empfinden, aber das, was wir sagen, sollte wahr sein. Wir sollten verlässlich sein, wir sollten treue Zeugen sein. Ja, Jesus sprach mit Vollmacht, das Sprüche Kapitel 15, Vers 2. Die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, heißt es da. Das erinnert natürlich an den Herrn Jesus, ja, der von den Menschen, die Menschen haben ihn gehört und gesagt, noch nie hat irgendjemand so geredet wie dieser Mensch. Er redete nicht so wie ihre Schriftgelehrten, sondern ganz anders, der mit Vollmacht. Und der Psalmist sagt über ihn prophetisch, Anmut ist ausgegossen über seine Lippen. Wow, der Herr Jesus sprach mit Vollmacht. Der ganze Vers heißt übrigens, die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Und da muss ich schon manchmal denken, was ich so manchmal so von mir gebe. In einem Kommentar über die Sprüche sagt einer, Jürgen Fischer, Er beschreibt den Mund des Toren so: Er öffnet sich wie eine geschüttelte Sprudelflasche und gefällt sich darin, die eigene Narrheit in die Welt hinaus zu blubbern. Er will einfach reden, egal was seine Worte taugen. Und das ist manchmal so. Ja, man redet irgendwas, ohne groß nachzudenken. Und heute äußern wir uns ja nicht nur verbal, sondern über soziale Medien. Und ich glaube, da gilt es auch irgendwie, dass die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund oder das Smartphone des Toren versendet nur dummes Zeug. Vielleicht habt ihr auch so Kandidaten, die dir immer nur dummes Zeug schicken. Also meine Frau ist in so einer WhatsApp-Gruppe drin und sie sagt, ab und zu kommt da was von einer Frau, wo sie schon weiß, wenn der Name kommt, da brauche ich gar nicht draufklicken, das ist eh nur Unsinn. Ich habe auch einen Freund, der schickt mir immer irgendwas, da weiß ich, das sind irgendwelche lustigen Katzenvideos, ja, das ist ja ganz nett. Oder Verschwörungstheorien, Vorträge 1,5 Stunden lang, die mir alle anhören soll. Oder einfach ein Quatsch, ja, verstehen Sie Spaß. Ja, manches ist irgendwie jetzt schlimm oder so, ja. Und ich habe auch schon gelacht über irgendwelche Katzenvideos. Oder verstehen Sie Spaß, ja. Aber ist das das, was unsere Kommunikation prägt? Ist das das, was wir wirklich weitergeben wollen? Ja, die Frage ist, soll man jetzt in jedem zweiten Satz irgendwie einen Bibelvers zitieren? Ja, das wäre schon auch komisch, oder? Also wir kennen eine Person, die das macht. Das ist ganz komisch, mit der Person zu sprechen. Du denkst, du kannst gerade über alltägliche Sachen reden. Da kommen immer irgendwie, wie aus der Pistole geschossen, Bibelverse oder so. Aber unser Reden sollte doch geprägt sein von dem, was uns prägt, oder? Und ich hoffe, das ist das Wort Gottes. Gottes Gedanken, ja, wenn wir uns mit seinen Gedanken beschäftigen, dann können wir doch vielen Gesprächen auch einen geistlichen Gesichtspunkt geben oder einen geistlichen Input geben. Irgendwie Gottes Brille aufziehen, in Anführungszeichen. Ja, wie sieht er die Sache? Und uns dadurch ermutigen. Wir sollen ja in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern miteinander reden. Ja, wie soll das funktionieren? Ich glaube, wir sollen einfach geistliche Inhalte in unsere Gespräche reinbringen. Und ich kenne ein paar Leute, die das wirklich in einer guten Weise machen, die immer irgendwie das schaffen, die Augen auf den Herrn Jesus zu richten, meine Augen auf den Herrn Jesus zu richten. Und ich denke auch, was wichtig ist, dass wir unseren Kindern gegenüber gute Lehre haben. Also meine Frau hat gesagt, ja, wieso soll ich jetzt meine Kinder alle meine Entchen beibringen? Oder von dem bösen Fuchs erzählen, der die Gans gestohlen hat? Ja? Gibt es jetzt irgendwelche anderen Kinderlieder, wo geistliche Inhalte vermittelt werden? Ja, und das war dann tatsächlich so. Manche dieser Melodien sind mir immer noch im Kopf, ja. Oder dass wir unsere Kinder versucht haben, Bibelverse mitzugeben. Ich habe gedacht, Taschengeld kriegen die von mir keins. Ich muss ja auch für mein Geld arbeiten, oder? Aber wenn sie Bibelverse auswendig lernen, ich hoffe, dass ich da jetzt keine Anfeindungen von euch bekomme. So haben wir das gemacht, ja. Wir haben gesagt, wir bezahlen für Bibelverse. Und nicht nur einzelne, sondern die müssen 5 oder 10 am Stück können. Ja? Und wenn sie 100 am Stück können, dann gibt es nur mal einen Bonus. War das jetzt richtig? Nein, ich weiß es so richtig. Ja, aber auf jeden Fall hat es zum Teil funktioniert. Eine Erfolgsquote von 50%, wir haben 2 Kinder. Das ist das, was gut ist, ja? was irgendwie prägt. Und von meinem Jesus heißt es, dass er in Vollmacht geredet hat, die Zunge der Weisen gibt gute Lehre. Und ich denke, da muss man uns auch überlegen, wie können wir das ganz konkret auch anwenden in unseren Gesprächen. Noch 3 Verse, die wir nicht unbedingt nachahmen können, aber anwenden. Jesus kennt dein Herz. Sprüche Kapitel 15, Vers 11. Da heißt es, Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn, um wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn, um wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Der Jesus hat ja immer gewusst, was die Leute denken, oder? Und wo sie herkommen. Ja, das wissen wir nicht. Der Herr Jesus hat immer den Nerv getroffen. Zu der Frau am Jakobsbrunnen, die 5 Männer gehabt hat, sagt er, was? Ja, geh hin, hol deinen Mann. Ja, ich habe ja gar keinen Mann. Ja, da hast du recht gehabt. Also 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Was sagt er zu dem Mann, der viele Güter hatte und Jesus nachfolgen wollte? Auch wieder genau auf den Nerv getroffen, verkaufe alles, was du hast und dann komm, folge mir nach. Ja, das ist natürlich bei uns nicht. Wir wissen nicht, was die Motive eines Menschen sind. Wir können nicht ins Herz schauen. Aber wir wissen, dass Gott dein Herz kennt. Wir wissen, dass er meins kennt. Und wir denken da sehr häufig natürlich an das Böse in uns, ja, die bösen Motive, auch wenn wir Gutes tun. Aber beim Nachdenken über den Vers ist mir gekommen, es ist oft auch andersrum. Manchmal werden wir auch zu Unrecht angeklagt, Sachen beschuldigt, die wir gar nicht gemacht haben. Und auch das weiß der Herr. Neulich habe ich mal eine Geschichte gelesen von einem Mann, der 37 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis saß. Das war in den USA, da gibt es ja immer wieder mal solche Fehlurteile. Ein 55-jähriger Mann, der dann entlassen wurde, weil ein DNA-Test eindeutig nachgewiesen hat, er war es nicht. Und du kannst dir vorstellen, wie das so ist, wenn du in so einem Gerichtssaal sitzt. Da sitzen deine Eltern, da hinten sind deine Arbeitskollegen. Und viele glauben dir noch, ja, dass du es nicht gemacht hast, dass du diese 18-Jährige nicht vergewaltigt hast, dass du sie nicht umgebracht hast. Und dann über Wochen und Monate zieht sich dieser Prozess und am Schluss wirst du schuldig gesprochen. Die Zeugen sind angehört worden, die Geschworenen haben sich versammelt, der Richter hat ein Urteil gesprochen. Und wer hält es noch zu dir? Die ganze Welt weiß es, dass du das anscheinend warst. Aber du warst es nicht. Und es ist ganz schwierig, dass man sich manchmal irgendwie zur Wehr setzt, wenn dir jemand falsche Motive oder etwas Falsches vorwirft, oder? Manchmal ist es ja schon so, dass dir deine Kinder, denen du eigentlich nur Gutes tun willst, irgendwie falsche Motive unterstellen. Spielverderber, zu streng und so weiter. Der Herr weiß es. Er kennt deine Motive. Er weiß, was wirklich dein Anliegen ist. Oder auch die Kinder, ja, wenn sie von den Eltern zu Unrecht einer Sache beschuldigt werden. Der Herr weiß es. Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn, um wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Und wir dürfen wirklich das wissen, wenn wir mal in so einer Situation sind, dass uns Dinge vorgeworfen werden, die wir eigentlich gemacht haben oder nicht denken. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Jesus lädt dich ein. In Sprüche 9, Vers 5, da ruft die Weisheit, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Das erinnert an so manchen Ausspruch des Herrn Jesus Christus. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Oder wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Jesus lädt dich ein. Ich habe ja ein Hippie-Mädchen geheiratet, die sitzt da, ehemaliges Hippie-Mädchen. Zumindest damals warst du das, ja. In der Hippie-Ära, meine Frau kommt ja aus den USA, ist sie mal mit anderen Hippies so durch den Golden Gate Park gelaufen, in der Nähe von San Francisco. Und da waren gläubige Leute, Jugendliche, die haben die Parkbesucher zu Spaghetti-Essen eingeladen. Ein Zelt aufgebaut, ja, wir wollten das Evangelium weitergeben, aber der Anlass war einfach, was zu essen. Und es gab in dieser Gruppe dann so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt, die christlichen Verrückten da und so weiter. Wahrscheinlich waren die auch ein bisschen verrückter als wir hier, so im Gesetzten mit Krawatte und so. Und sie haben gesagt, die Spaghetti nehmen wir mit, ja, und die gingen dann auch hin, Spaghetti gegessen und dann sind sie schnellstmöglich weg. von diesen Christen wollen wir uns nichts einreden lassen, ja, von diesem Jesus und so wollen wir nichts wissen. Und ich habe mir gedacht, warum kommen die Menschen zu uns nach Ottobeuern in die Gemeinde? Manchmal vielleicht auch wegen der Spaghetti. Also wir haben ja eine Konditorfamilie bei uns, die auch Filialen hier in Kempten hat. Und ihr könnt euch vorstellen, was die am Sonntag immer mitbringen. Ganze Bleche voller Kuchen und süße Schnitten und so weiter, ja. Und es ist echt toll, ja. Also die Kinder und auch die Erwachsenen, besonders wenn es die Faschingskrapfen gibt, weißt du, alle möglichen verschiedenen Sorten, auch die mit Eierlikör. Dann haben wir so einen Kaffeeautomaten, der auch so aus unserer Filiale ist, ja. Da stehen auch die Kinder, aber da gibt es auch Kaba und so weiter und so weiter. Warum sind Menschen in Gemeinden? Ja, es ist schön unter Christen. Menschen kommen, weil sie freundlich begrüßt werden, weil es was Tolles zu essen gibt, weil es eine tolle Gemeinschaft ist, weil man tolle Lieder singt, weil es auch eine schöne, fromme Atmosphäre ist. Und es ist alles schön und gut. Und Menschen kommen in Gemeinden und gehen da Jahre und Jahrzehnte hin, aber sie haben das Wesentliche noch nie angenommen. Die Einladung, die eigentlich der Herr Jesus ausspricht. Kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Der Herr Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, dann wird er ewig leben. Ich glaube, in den allermeisten Gemeinden gibt es Menschen, die sich äußerlich nicht unterscheiden von den anderen, die die gleichen Spaghetti essen, vom gleichen Kaffee trinken, aber die den Herrn Jesus, diese Einladung des Herrn Jesus noch nie angenommen haben. Und vielleicht hörst du auch dazu. Aber die Einladung steht. Die Spaghetti sind schön, ja. Und die Gemeinschaft ist schön. Und die Gläubigen hier, die sind nett. Aber es geht um Jesus. Er ist das Zentrale. Und auch als Gläubige müssen wir uns immer daran erinnern, dass er das Leben ist. Wir sollen uns einbringen mit unseren Gaben, mit unseren Talenten in der Gemeinde. Aber Erfüllung findet man nur in seiner Person, in der Beziehung, lebendigen Beziehung mit ihm. Wenn du dich nach echtem Leben sehnst, dann komm zu Jesus, iss und trink. Wer zu ihm kommt, wird nicht hungern, wer an ihn glaubt, wird nie mehr dürsten. Und im letzten Vers noch, Jesus starb für dich. Sprüche 12, Vers 28, da steht, auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben, auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben, auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Das ist die grundsätzliche Regel. Aber der Herr Jesus hat sich für einen ganz anderen Ausgang entschieden, oder? Er war auf diesem Pfad der Gerechtigkeit, aber dieser Weg, den er gegangen ist, der endete mit dem Tod. Und er wäre der Einzige gewesen, der eigentlich das in seiner Hand gehabt hätte, seinem Leben ein Happy End zu verpassen, oder? Er hat sich dagegen entschieden, weil er dein Happy End im Blick hatte. Neulich las ich so die Geschichte aus den Vereinigten Staaten. Da gibt es ja viele Tornados. Und zwei Mädchen berichten hier, sie waren beim Baseballspiel. Ich weiß nicht, da hat irgendjemand von der Verwandtschaft wahrscheinlich gespielt. Und der Schiedsrichter dieses Baseballspiels, er sah, wie sich diese Trichterwolke gebildet hat. Und er hat genau gewusst, was jetzt passieren wird. Und er hat, ich weiß nicht, ob er diese zwei Mädchen kannte, auf jeden Fall hat er diese zwei Mädchen von der Tribüne gerissen hat sie in den Graben geworfen und hat sich selber schützend über sie geworfen. Und die zwei Mädchen berichten, als der Sturm vorbei war, war unser Retter verschwunden, weggerissen vom Tornado. Er gab sein Leben, um uns zu retten. Und das ist am Kreuz passiert. Wir alle sind durch unser Wesen, unser sündhaftes Wesen, unfähig, einem heiligen Gott zu begegnen. Wir haben Schuld auf uns geladen durch eigene Sünden, die wir begangen haben. Manche sind uns gar nicht bewusst. Und wir hätten den Tod verdient, die Hölle verdient. Und der Herr Jesus hat am Kreuz diese Schuld an deiner Stelle bezahlt. Er hat sich schützend auf dich geworfen. Und jeder, der das glaubt, dessen Sünden werden vergeben. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Was für wunderbare Botschaft, die wir auch im Buch der Sprüche sehen, ganz anders, als wir es erwartet haben. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben für uns. Für den Herrn Jesus hat es den Tod bedeutet. Isaac Watts, er hat es mal in Worte gefasst, was er daraufhin aufgrund dieser Erlösungstat so für sich so empfunden hat. Was zum Dank auch gebe ich dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein ganzes Leben sein. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wollen wir wirklich auch als Dankbarkeit für den Herrn Jesus leben? Der Herr Jesus ist die Weisheit Gottes. Er hat all das, was in diesem Buch zusammengefasst ist an Weisheitssprüchen, in vollkommener Weise ausgelebt. Und wir sind aufgerufen, ihm nachzufolgen, in seinen Fußstapfen zu folgen. Und wenn wir das tun, dann werden die Menschen uns sehen und es wird sie an Jesus erinnern. Es gibt so ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist auf Englisch. Und ich erspare euch das, das auf Englisch irgendwie zu zitieren. Das ist ein Pop-Country-Sänger, der ist ungläubig. Und in diesem Lied beschreibt er, wie er einen Gläubigen namens Craig kennenlernt. Und ich habe das mal versucht zu übersetzen. Er schreibt, ich traf Craig in einer Gemeinde, die sich Redeeming Grace, erlösende Gnade, nannte. Wahrscheinlich hat er mein Ich will nicht hier sein Gesicht gesehen. Ich fühlte mich absolut fehl am Platz und ich roch nach Bier, aber er schüttelte mir einfach die Hand und er sagte, Mann, ich bin froh, dass du hier bist. Und er sagte, wir werden alle gerichtet werden, aber er richtete mich nicht. Obwohl meine Lieder in kein Liederbuch dieser Gemeinde gepasst haben, zitierte er doch meine Texte, klopfte mir auf den Rücken und sagte, Mann, du hast echt eine gute Gabe. Wie kannst du sowas nur schreiben? Und dann kommt der Refrain, der sich mehrmals wiederholt. Hört sich cool an, oder? Ich war nicht der typische Junge aus der Sonntagsschule. Und mit Gemeinde, das habe ich noch nie so richtig verstanden, aber Craig, den verstehe ich. Er kann zwar nicht auf dem Wasser gehen und das Napa Valley rot färben, Napa Valley ist so ein Weinbaugebiet, aber er scheint mit dem Mann befreundet zu sein, der diese Dinge tun kann. Er, Craig, ist zwar nicht das Licht der Welt, aber ich wünschte, meins wäre so hell wie seins. Ja, er scheint mit dem Mann befreundet zu sein, der es ist. Und das wäre schön, wenn die Menschen das an dir und mir sehen würden, dass wir mit Jesus befreundet sind.